Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Data is Better Than Yours. Die heutige Folge ist eine Spezialfolge gemeinsam mit der Toolbox Datenkompetenz. Das ist nämlich ein Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ich selbst sitze dort im Beirat. Mit Datenkompetenz werden nicht nur bessere Entscheidungen getroffen, sie macht auch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in einer digitalisierten Welt aus. Hierbei kann die Toolbox Datenkompetenz euch Lerninhalte an die Hand geben. Zudem können eure Mitarbeitende die erlernten Kenntnisse durch ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung anerkanntes Zertifikat nachweisen. Und das alles kostenlos. Was ist überhaupt Data Mesh? Wie implementiert man das? Was sind die großen Herausforderungen, die man sich bei dem Thema stellt? Das sind alles Fragen, die ich mit der lieben Laura von Zeiss in der heutigen Folge bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet: Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt die liebe Laura von Zeiss. Jetzt habe ich vorhin gerade noch den Nachnamen sozusagen gelernt und den will ich auch nochmal sagen. Also Laura Velikonia von Zeiss. Genau, Laura, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst, und dann tauchen wir in eine doch sehr spannende Folge ein, weil wir doch, ich würde mal schon teasern, ist ein Buzzword besprochen wird, was mir mindestens in den letzten 2 bis 3 Jahren dann doch massiver im Data-Kosmos immer wieder gehört haben.
Ja, hi Jonas. Freut mich sehr, heute bei dir zu sein. Vielen Dank schon mal für die Einladung und jetzt auch die einleitenden Worte. Genau, mein Name ist Laura Velikonia. Ich bin Mathematikerin, komme ursprünglich aus dem wunderschönen Rheinland, aus Mönchengladbach, und bin dann zum Studium in die große, weite Welt nach München, wo ich dann auch irgendwann hängen geblieben bin und nach wie vor lebe. Und ja, meinen Berufseinstieg habe ich damals im Consulting-Bereich gewählt, habe dort Erfahrung im Data Science, Data Analytics sammeln können, bin dann später einige Jahre in der Telekommunikationsbranche unterwegs gewesen, habe da als Data Product Owner mich überwiegend mit Netzausfällen beschäftigt und dem Thema, wie man diese frühzeitig antizipieren und schlussendlich auch vermeiden kann. Und nun seit 2 Jahren bin ich bei Zeiss und darf dort das Team Business Data Analytics verantworten. Und für die Zuhörenden hier, denen Zeiss vielleicht nicht so geläufig ist, möchte ich noch mal ein paar Fakten,
sehr gerne,
genau, Fakten darlegen, auch um ein bisschen die Größe einordnen zu können. Also Zeiss ist erstmal ein Unternehmen der optischen und optoelektronischen Industrie. Das heißt, Zeiss verknüpft Optik mit Halbleitertechnologie und ist ein Traditionsunternehmen. Wir feiern dieses Jahr unser 178-jähriges Bestehen. Genau, wir sind auf 50 Standorte verteilt, knapp über 46.000 Mitarbeiter. Und im letzten Jahr oder Fiskaljahr konnte Zeiss einen Umsatz von knapp über 10 Milliarden Euro erwirtschaften. Zeiss ist in 4 Sparten aktiv. Und ich und mein Team, wir sind in der zentralen Digitalisierungseinheit, ZDP. Genau, da muss man sagen, dass wir eine relativ junge Einheit sind. Zeiss ist ein Hardware-Unternehmen, sehr erfolgreiches, und vor ein paar Jahren wurde eben erkannt, dass wir nun massiv in Digitalisierung investieren, und in dem Zuge wurde dann auch die Einheit gegründet, in der ich mich befinde. Und die nennt sich Zeiss Digital Partners und hat eben zum Ziel, Digitalisierung, die digitale Transformation bei Zeiss voranzutreiben.
Ja. Also ich kann jedenfalls mitteilen, dass ich, glaube ich, letztes Jahr, wenn auch zu einem ultra kleinen Betrag, mit meinen Brillengläsern, glaube ich, zum Umsatz beigetragen habe.
Genau, das ist die Sparte, die man als Privatmensch oft noch kennt. Das ist die Vision, die eben die Brillengläser produziert. Genau.
Was spannend ist, und ich glaube, deswegen kommen wir da drauf, ist, Ich habe verstanden, ihr habt 4 Säulen und ihr seid in der zentralen Einheit.
Ja.
Bei über 10 Milliarden Euro Umsatz, wie ich es verstanden habe, ist es ja auch eine gewisse Größe, die erreicht wurde, die andere und neue Arten der Ordnung. Ich glaube, wenn man frech ist und sich das mal anschaut, gibt es ganz viele Einheiten oder Organisationen, die vor Jahren noch sehr dezentral unterwegs waren, die jetzt für Transformationsprojekte geschafft haben, viele Themen zu zentralisieren. Und das wirkt sich von außen jetzt auch mit einem sehr schnellen Blick auch so aus, dass es bei euch umgesetzt wird. Und wir kommen jetzt gleich zu einem spannenden Punkt, weil die Frage ist so ein bisschen, was ist die Data und Analytics Abteilung bei euch? Wie gliedert die sich ein? Und dann ist ja das Spannende, über was ich mit dir sprechen möchte, so ein bisschen, ich nenne es immer Architektur, Organisation und Kultur. Und beim Thema Organisation hast du ja oder habt ihr einen spannenden Ansatz gewählt, der auch dann in die Architektur übergeht. Von daher, lass uns zu den Leistungen gehen, die ihr zentral habt, was das bedeutet. Vielleicht vor 2 Jahren, was war vorher da? War da schon die zentrale Einheit da und hat man jetzt Data zentralisiert und wo geht dann eigentlich die Reise hin?
Ja, spannende Frage. Also bei Zeiss vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, das Umfeld war sehr heterogen. Ist es nach wie vor, was jetzt Data Literacy Unternehmen angeht? Das heißt auch natürlich vor ZDP gab es schon dezentral Datenteams, weil die auch schon ihr Reporting benötigten. Es gab auch in der IT natürlich als zentrale Einheit schon Datenteams. Und es wurde dann tatsächlich in dem Zuge mit der Gründung von ZDP zentralisiert. Aber es ist nach wie vor ein föderierter Ansatz, den wir wählen. Und in dem Zuge haben wir eben dann auch Data Mesh eingeführt. Genau, eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass man die Datenarchitektur sehr zentral, monolithisch aufbaut in Form von einem Data Lake, das von einem zentralen Team gehostet wird. Oder man macht es komplett dezentral, verlagert alle Datenteams dezentral in die Fachbereiche. Und Data Mesh ist tatsächlich ein Hybrid, auch wenn es oft als dezentrale Organisation betrachtet wird. Aber am Ende ist es ein Hybridmodell, weil es immer noch eine zentrale Abteilung gibt, die den Überblick eigentlich über diese ganzen dezentralen Teams behält und die Datendomänen, die dezentral aufgebaut werden. Und genau, wir als Zeiss, wir kommen auch aus einer Welt oder haben die ganze Entwicklungsstufe von Datenarchitekturen hinter uns, von einem klassischen Data Warehouse hin zu Data Lake. Dann gab es diese dezentralen Entwicklungen und jetzt haben wir für uns eben Data Mesh als Chance gesehen und stecken da mitten in der Transformation, muss man sagen. Wir haben es noch nicht vollumfänglich umgesetzt. Wir sind gerade auch mein Team insbesondere in der Migration von den zentralen Organisationen in eine mehr domängetriebene Organisation.
Wenn man, weil du hast ja jetzt von Datendomänen gesprochen. Wie definiert Zeiss denn Datendomänen? Und jetzt hast du aber auch was Spannendes gesagt. Vielleicht ist es ein bisschen provokativ formuliert, aber so, wer hat das letzte Wort bei der Einteilung? Ja, also seid ihr so die Überwacher oder seid ihr die Strategen, die Themen vorgehen? Also wie ist die Zusammenarbeit dann auch mit den Datendomänen?
Ja, also zunächst einmal, ich sitze in der zentralen Data- und Analytics-Einheit, aber ich sitze nicht in dem zentralen Plattformteam, das Data Mesh verantwortet, definiert, betreibt. Das ist quasi ein Nebenteam von mir. Ich bin tatsächlich Konsument mit meinem Team dieser Infrastruktur, was vielleicht auch schon mal ein bisschen untypisch ist oder was man nicht vermuten würde, wenn man jetzt Data Mesh aus dem Buche implementiert.
Anschaut.
Aber es ist da.
Weil dann wären ja die Leute eher in den Data-Domänen sozusagen. Es würde kein zentrales Team für Analyse und Erkenntnisse geben, wenn man es jetzt mal sehr plakativ formuliert.
Ja, genau. Und ich denke, das ist umsetzbar, wenn du ein Unternehmen neu aufbaust und von Anfang an Data Mesh mitdenkst. Dann kannst du von Anfang auch dezentral Teams mitdenken. Wenn du in einem Konzern, das gewachsen ist, gewachsene Strukturen beinhaltet, da Data Mesh aufbaust, hast du wirklich ganz verschiedene Reifegrade von Datenkenntnisse und Datenteams in der Organisation. Und deshalb braucht es nach wie vor auch so ein Team wie bei mir, das eben zentral diese Infrastruktur nutzt und Daten Use Cases, also wir implementieren überwiegend Reporting-Lösungen für Controlling-Einheiten innerhalb der Organisation. Genau, deshalb braucht es so ein Team wie das meine, um das umzusetzen. Und du hattest mich gefragt, wie wir Datendomänen definieren. Ja. Genau, und laut Theorie hat man ja die Source-Aligned-Domänen und dann irgendwann die Customer-Aligned-Domänen. Die Source-Aligned-Domänen sind sehr nah an der Quelle. Die Customer-Aligned sehr dezentral, wirklich an den Fachbereichen, decken vielleicht ein paar sehr spitze Use-Cases ab. Und so ähnlich ist es auch bei uns. Wir definieren oder unterscheiden in zentrale, hybride und dezentrale Datendomänen. Zentrale sind wirklich die, die auch zentral von unserer zentralen Einheit verantwortet werden, wie zum Beispiel in meinem Team. Wir verantworten da eine Domäne, da geht es rund um Einkaufs- und Supply-Chain-Daten. Das ist so ein Topf, wo wir alle Tools, die da irgendwie drauf einzahlen, anbinden, Datenprodukte erstellen und die unseren verschiedenen Kollegen aus den Fachbereichen zur Verfügung stellen. Hybrid ist tatsächlich so ein Modell, wo wir in noch stärker in cross-funktionalen Teams mit den Fachbereichen zusammenarbeiten, die wirklich die Data Ownership übernehmen, viel mehr definieren und auch die Verantwortung für die Domäne selbst übernehmen. Und wir zum Beispiel als Einheit in der Implementierung mit Data Engineers, Data Scientists und Analysten unterstützen. Und dezentral ist am Ende, da stellen wir oder das Data Plattform Team eigentlich nur Infrastruktur bereit. Und dezentral können die Teams am Ende ganz autark Datenprodukte implementieren, wie sie das gerade brauchen.
Kann man sagen, dass man diese unterschiedlichen Datendomänen, die du jetzt gerade gesagt hast, eher am Reifegrad der dezentralen Teams abhängig macht? Also wenn eine Fachabteilung niemanden dort hat, dann hilft man mit dem zentralen Team. Wenn die am Aufbauen sind, dann ist es ein Hybrid. Und wenn sie sozusagen einen gewissen Reifegrad erreicht haben, der ausreicht, dass sie es selber machen können, dann ist es dezentral? Oder wie würde man das abhängig machen?
Ja, also das ist ein Grund, definitiv. Genau, es gibt Teams auch in den einzelnen Sparten, die haben schon Data Analytics gemacht, bevor es ZTP gab. Und die haben dann ganz zu Beginn eine dezentrale Domäne erhalten, also Infrastruktur bereitgestellt bekommen. Dort können sie Daten
analysieren. Aber neue? Sehen.
Bitte? Eine neue.
Aber neue, genau, ja. Nicht mehr die alte, ja.
Genau. Und dann gibt's Fachbereiche, die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Da haben wir dann eben dieses hybride Setup. Und zentral ist dann tatsächlich das, und da auch, wo mein Team unterstützt, immer da, wo die Fachbereiche vielleicht noch nicht mal auf der Roadmap haben, Data-Analysten einzustellen, weil sie gerade andere Themen haben. Und aber ein zweiter Punkt, den ich hier auch noch nennen möchte, ist, dass ein anderer Grund, zentrale Datendomänen auch zu etablieren, ist, dass es bestimmte Quellen oder Domänen gibt, wo es tatsächlich schwer ist, ein spezielles Team zu finden, das dafür verantwortlich ist, weil die Domänen schlichtweg so groß sind und weil alle diese Daten brauchen. Zum Beispiel Finance-Daten. Das ist sowas, das ganze Unternehmen braucht Finance-Daten. Welches Team jetzt konkret in den Fachbereichen sollte diese anbinden? Und das ist etwas auch, was bei uns liegt. Und so haben wir sehr, sehr große Domänen, wie jetzt auch zum Beispiel Einkauf und Supply Chain in meinem Team. Service, Sales-Daten ist auch so eine Domäne. Und die Idee hinter Data Mesh ist dann am Ende, dass dezentral die Domänen eigentlich das, was wir zentral haben, in den Domänen nutzen können. Also es gibt eine Abhängigkeit.
Also fertige Datenprodukte, die man sich dann schnappen kann und die man dann weiter nutzen kann, um eben Modelle zu bauen oder sie mit in ihre Sachen zu integrieren. Aber du hast eben schon Governance, du hast schon Bereitstellung von weiteren Themen, die sie dann eigentlich gar nicht weitermachen müssen. Also die Wertschöpfungskette ist verkürzt, dadurch, dass die zentrale Einheit das schon gemacht hat.
Genau, ein Gedanke ist ja auch bei Data Mesh Data as a Product. Das heißt, uns auch die Idee, fertige Datenprodukte zur Verfügung zu stellen, die vertraulich sind, zuverlässig sind. Optimalerweise hängt dann Data Contract hinter, sodass die dezentralen Domänen eben auch zuverlässig diese Daten nutzen können. Und falls sich vielleicht am Quellsystem irgendwas ändert, sollten die optimalerweise gar nichts mitbekommen.
Ja, da kommt es ja schnell zur Frage, Thema haben wir ja gerade besprochen, Governance, Access Management, Wer kümmert sich da? Ist das jemand wieder das Schwesterteam, was du gerade genannt hast? Oder ist es wieder abhängig von diesem zentral-dezentral-Hybrid-Modell, wer wie was macht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ein Problem bei einer zentralen Datenarchitektur ist irgendwann auch das Thema Governance. Das skaliert irgendwann nicht mehr, je mehr Daten in zentralen Topf fließen, oder es skaliert nur sehr bedingt. Und genau, ein Konzept bei Data Mesh ist eben dann dieses Federated Governance. Das heißt, man verteilt auch die Verantwortung der Daten auf die Domänen und will am Ende schlussendlich die Verantwortung über die Daten denjenigen zurückgeben, die diese Daten produzieren. Und das Konzept, was für Governance eigentlich erfüllt sein soll, welche Rollen es zum Beispiel in den Domänen geben muss, das wird auch vom zentralen Team bei uns definiert. Das heißt, dieses zentrale Team, ja, definiert gewisse Guidelines an Governance, an Security, die dann alle Domänen erfüllen müssen. Dieses zentrale Team stellt auch sicher, dass Synergien entstehen, dass nicht jede Domäne wieder für sich das Rad neu erfindet.
Findet, ja.
Genau, auch sowas wie Infrastruktur hochziehen. Da gibt es gewisse Templates, die zur Verfügung gestellt werden. Genau.
Weil ab einem gewissen Punkt, die Frage ist ja, wenn du aus zentraler Einheit guckst, wie weit definierst du die Governance? Weil wenn du Data als ein Product siehst, hast du auch sehr autarke, vor allem im Data Mesh Konzept, ja, Abteilungen, die dann was, Fragezeichen, von der zentralen Einheit nutzen. Ne? Und dann ist es, wie weit und wie nah kannst du oder wie eng kannst du eigentlich diese Governance-Konzepte bauen, dass sie dann noch für sich adaptieren können und auch weiterführen können?
Ja, das ist die Königsdisziplin, diese Balance zwischen Governance und Flexibilität. Am Ende will man ja mit Data Mesh eine Demokratisierung von Datenprodukterstellung. Also am Ende möchte man Self-Service BI/AI fördern, indem die Leute eben flexibel ihre Datenprodukte bauen können. Und gleichzeitig hast du aber ja Anforderungen an gewisse Themen, gerade Datenschutz, Compliance, sowas. Und was ich habe eben schon angesprochen, wir haben Rollen, die erfüllt sein müssen oder definiert sein müssen in den Domänen. Und eine ist zum Beispiel die des Data Owners. Bei uns in der Einkaufsdomäne ist es, oder das, was wir gerade aufbauen, so dass diese Rolle im Fachbereich sitzt. Also wir arbeiten da auch crossfunktional, obwohl es schon eine zentrale Datendomäne ist, aber crossfunktional mit dem Fachbereich zusammen, der mit uns gemeinsam definiert, wie binden wir die Daten an, wie stellen wir sicher, dass nur die Personen die Daten am Ende erhalten sehen dürfen, die dafür auch berechtigt sind. Also wie setzen wir eigentlich das Access Management auf? Wir implementieren das dann. Aber eben immer in Abstimmung in Alignment mit dem Fachbereich.
Jetzt haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Was sind denn so die größten Herausforderungen, um diese Synergien umzusetzen? Ich glaube, vor 2-3 Jahren haben wir über das Thema Data Mesh gesprochen. So ehrlich gesagt, viele habe ich noch nicht gesehen, die es final umgesetzt haben, was gar nicht negativ ist, sondern viele sind eigentlich analog eurem Beispiel noch in dieser Transformation. Und da ist ja so ein bisschen die Frage, welche Herausforderungen siehst du oder habt ihr gemeistert oder seid ihr gerade am Meistern, die man eigentlich nochmal erwähnen könnte, dass sie vielleicht andere auch auf dem Schirm haben?
Ja, also am Anfang erfordert dieser domängetriebene Gedanke natürlich viel Abstimmung. Die Domänen sind eben nicht lose, sondern sie sind abhängig voneinander. Das heißt, man hat schnell eine Komplexität, die schwer überblickbar ist. Und es ist auch nicht so, dass man von Anfang an die ganzen Domänen ausdefiniert, weil das passt vielleicht gar nicht zur Praxis oder zu den Anforderungen, sondern das wächst organisch. Damit will ich sagen, dass wir von Anfang an gar nicht genau wussten, was wir jetzt gebraucht wird und wir da zum Teil die Herausforderung hatten, mit verschiedenen Geschwindigkeiten umzugehen. Es gibt den Fall häufiger, dass dezentral schnell Domänen hochgezogen wurden, weil Teams halt arbeiten wollten, ihre eigenen Datenprodukte erstellen wollten und später erst die zentrale Domäne erstellt wurde, die aber eigentlich der Grundsatz für die dezentrale sein sollte. Und da ist aber unser Learning, Data Mesh nicht dogmatisch, anzugehen. Also immer die Balance zu finden zwischen das, was ich am Ende will und einem pragmatischen Ansatz. Und vielleicht ist es dann in dem Fall auch nicht so tragisch, wenn die Dezentrale vielleicht selbst direkt Daten anbindet und nicht sich aus der Zentralen speist. Aber das muss man dann im Einzelfall entscheiden.
Bei uns in der Region würde man sagen, die an manchen Stellen einfach mal die Kirche im Dorf lassen, ja, und nicht es sehr genau nehmen und dann gucken, wie sich es in der, ja, Zukunft entwickelt. Ja.
Wir haben auch so Fälle.
Also nicht zu schnell in die Konfrontation einzugehen. Ich glaube, es ist immer ein Geben und Nehmen, vor allem in der Transformation. Nein,
man kann sich da schnell in sehr lange Diskussionen verheddern, in diesen Abstimmungsrunden und auch in der Definition der Rollen. Das hatten wir auch am Anfang, diese Verantwortung über einen gesamten Datentopf und was mit dem passiert, das möchte sich auch erstmal niemand ans Bein binden, sozusagen. Da muss man erstmal viel
Verantwortung.
Muss man erstmal viel Überzeugungsarbeit leisten, erklären, was das bedeutet. Und vielleicht ist es, und da haben wir die Erfahrung gemacht, ist es sinnvoller, auch mal klein zu starten, vielleicht mit einem semi-automatisierten Ansatz, nicht direkt vielleicht das große Produkt sofort aufzubauen, sondern erstmal klein zu starten, Reporting-Lösung zu bauen, dann nochmal Gespräche mit dem Fachbereich führen, zeigen, was da für ein Mehrwert drinsteckt. Und dann kann man auch diese Diskussion über Ownerschaft der Daten viel einfacher führen, wenn der Business-Mehrwert ersichtlich ist. Und da haben wir nach wie vor also auch die Herausforderung im Team, dass uns viele Reporting-Anfragen so fürs obere Management erreichen. Und die sind dann meistens an einer Vielzahl von KPIs interessiert. Die wollen irgendwie Finance-KPIs, Service-KPIs, awesome Supply-Chain, operative KPIs. Und da ist dann oft auch nicht so klar, wo kommen die eigentlich her? Also in welchen Datendomänen befinden die sich jetzt schon? Das ist auch, genau, da sind wir auch auf der Reise. Dass,
so ein Data-Katalog ist es ja eigentlich,
oder? Genau, ein Data-Katalog gelöst. Die wird gerade bei uns implementiert. Aber trotzdem musst du auch wissen, was ist denn wo auf der Roadmap? Was ist denn schon wo geplant? Und genau, das erfordert aktuell super viel Detektivarbeit, um das rauszufinden. Und da kann sehr viel Zeit ins Lande gehen. Und deshalb schauen wir da auch, dass wir möglichst schnell so ein MVP implementieren, der vielleicht erstmal halb automatisiert ist und dann nach und nach iterativ die verschiedenen Datenpunkte automatisiert einbinden. Mhm. Aber so als Tipp, weil, und genau, für andere Unternehmen ist wahrscheinlich, dass man sich nicht in der Komplexität verheddert, sondern da immer versucht, einen pragmatischen Ansatz zu finden, auch wenn der jetzt nicht hundertprozentig der Data Mesh-Theorie entspricht.
Ja. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob das, was du sagst, ist Data Mesh noch Self-Service? Weil was stellst du der Organisation ja zur Verfügung? Am Ende, eigentlich gehst du ja hin und sagst, hier ist die Architektur, die du nutzen kannst. Die hat auch ein gewisses Governance. Architektur beinhaltet ja nicht nur Datensenke, also da, wo die Daten drin liegen, wo sie modelliert werden, sondern auch Visualisierung. Aber ab dem Punkt, der danach kommt, entscheidet ja die Fachabteilung, wie es macht, oder? Also auch eine dezentrale Einheit könnte jetzt hingehen und für sich selber entscheiden, entweder auf euren vier Geschäftsbereichen oder nochmal tiefer, wir stellen nur zentrale Reports zur Verfügung. Wir lassen nicht die Daten jeder einzelnen weiteren Fachabteilung in der Organisation an der Stelle die Daten zur Verfügung stellen. Oder ist es schon es muss demokratisiert werden und das bedeutet, jeder kann eigentlich die Daten, die zur Verfügung stehen, egal von wo sie kommen, zentral, dezentral und so weiter, wir spielen sie immer wieder in die Mitte.
Also dezentral hat, denke ich, viele, oder Self-Service hat viele Facetten. Eine Facette bei Data Mesh ist schon dieser dezentrale Gedanke, dass man eben dezentral Teams befähigt, selber Datenprodukte zu bauen. Dass die dann allen zur Verfügung stellen, das ist aktuell nicht die Erwartungshaltung. Das ist eher Aufgabe der zentralen Einheit, dass wir Datensets, also Data as a Product, genau dieser Gedanke, dass wir den zur Verfügung stellen und auch schon heute die Kollegen in den Fachbereichen befähigen, dann selber ein Power BI zum Beispiel draufzubauen. Dass wir diesen Frontend-Part zumindest schon mal auslagern, aber es muss am Ende irgendwo auch eine Governance herrschen über Single Point of Truth der verschiedenen KPIs. Und wir wollen nicht, dass dezentral jede KPI wieder neu nachgebaut wird, sondern den Single Point of
Truth. Die ihr zentral definiert habt.
Die wir zentral, die vielleicht dezentral auch definiert wird in den Fachbereichen, aber
okay,
die wir zentral umsetzen. Und der Gedanke ist eigentlich, solche KPIs möglichst nah an die Quelle zu legen. Und das ist dann, sind dann eben zentralen Domänen, die möglichst nah an der Quelle sind. Und je stärker es weiterverarbeitet werden wird, kommt dann da meistens halt ein Datenmodell drauf, aber das nutzt eben das schon, was da ist.
Hm. Ja, der Data-Ansatz ist eigentlich, oder Data-Mesh-Ansatz ist eigentlich die Schwierigkeit meiner Ansicht nach. Und das ist halt, Data-Mesh wird in großen Organisationen, ist mein Gefühl, eher eingesetzt. Das bedeutet aber auch, du hast so eine große Organisation, wo eben auch so Themen wie Data-Katalog oder wer hat welche Daten wie schon fertig modelliert und hat da eigentlich schon eine Definition von der KPI, von der Metrik drauf, die ich mir dann abziehen kann, weil da musst du ja hinkommen, dass du verstehst, es ist eine Art Selbstbedienungsladen, ist vielleicht das richtige Beispiel, aber du musst verstehen, ob du das, die eine Variante halt in A oder in B oder in C bekommst, um sie dann weiter zu verarbeiten.
Ja. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Gefahr, dass man Daten mehrmals anbindet, KPIs mehrmals berechnet, schon besteht. Und da ist aber dann auch, sind wir als Einheit gefragt, als zentrale Einheit, das zu überwachen und sicherzustellen. Am Ende sollte jeder Datenpunkt nur einmal angebunden werden, verarbeitet werden und dann verteilt in die verschiedenen hybriden oder dezentralen Domänen fließen. Und genau, das ist am Ende auch Teil des zentralen Plattformsteams, also diese Federated Governance sicherzustellen, über den Data-Katalog auch dies sicherzustellen. Aber es ist komplex und gerade jetzt, auch wo wir im Aufbau sind und einiges noch nicht da ist, erfordert das halt einfach wahnsinnig viel Abstimmung und Austausch, Koordination.
Wer macht was, wann, hat jemand schon was auf dem Plan,
genau.
Der andere was auf dem Plan, ist was schon vielleicht fertig, beginnen zwei das Thema, ja, es ist. Ich glaube aber, es ist auch spannend, das ist die Transformation, die man eigentlich digital hat, ist immer, glaube ich, das gute Beispiel, die kommt jetzt im Data-Bereich, vor allem bei großen Organisationen, und man muss überlegen, wie man das mitnimmt, und es ist vielmehr ein prozessuales, kulturelles Thema, wie zwangsweise ein, es hat was ganz speziell mit Data zu tun, ja. Um es dann erfolgreich umzusetzen. Die Art und Weise ist halt eine andere, dadurch, dass in vielen Fällen eben sinnhaftig ist, Daten zu demokratisieren, die du halt im Kontext von digital gar nicht hattest. Also digital eingeführt hast, ging es ja nicht um Demokratisierung, weil da ging es eher um allgemeine Prozesse. Ja,
und das, genau, das bei uns zahlt natürlich auf den Gedanken oder auf das Kulturthema ein, dass wir datengetriebener arbeiten möchten.
Hm.
Und das kann eben auch ein einzelnes Team gar nicht bewerkstelligen, das zu fördern. Also das muss sich dezentral in die Organisation verankern. Genau, allein auch schon, oder das war auch einer der Hauptgründe für die Einführung von Data Mesh, dass ein einziges Team, dass man da unweigerlich an Engpässe kommt. Das heißt, man verlagert wirklich die Arbeit auch, die Erstellung von Reporting-Lösungen oder auch Advanced Analytics-Lösungen wirklich dezentral in die Fachbereiche. Und unsere Aufgabe ist viel mehr oder wird sich auch stärker noch so in die Zukunft entwickeln, viel mehr das Enablement der dezentralen Einheiten und das Change-Management zu begleiten.
Komme ich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, die sich so ein bisschen auftürmt, ist die, ist es, Data Mesh bedeutet ja auch, dass es eine strategische Entscheidung dahin zu gehen. Wer trifft denn überhaupt die strategische Entscheidung, demokratisch zu werden, ja? Also danach werden ja viele Entscheidungen demokratisch getroffen. Aber wer entscheidet vielleicht noch als Monarch die Entscheidung, wir machen Data Mesh? Also wer beschäftigt sich, zwei Fragen, wer hat damals das entschieden und wer entscheidet jetzt die Datenstrategie? Oder gibt es überhaupt die eine bei einem Data Mesh-Konzept?
Ja. Doch, da bei uns, also es gibt die eine Strategie, Data Mesh, das ist die ZEISS-Strategie, Data Mesh als Datenarchitektur und Organisationsprinzip für Datenteams zu verwenden, weil, genau, du musst alle mitnehmen. Und die Entscheidung wurde von der zentralen Datenplattformeinheit in Abstimmung mit dem Management getroffen. Genau, also es war eine klare Management-Entscheidung. Und es erfordert, also das ist so ein bisschen der Top-Down-Ansatz, aber es erfordert natürlich auch viel Bottom-Up-Kulturwandel. Das heißt, es wird sehr viel Marketing intern bei uns auch betrieben für Data Mesh, für Datendemokratisierung. Es wird ganz viel im Bereich Data Literacy unternommen, Schulungen angeboten. Wir hatten dieses Jahr zum zweiten Mal eine interne Datenkonferenz, also nur für ZEISS-Mitarbeitende, mit 500 Teilnehmer. Genau. Also da machen wir tatsächlich echt viel, um auch diesen Kulturwandel von unten zu forcieren. Von oben wird die Entscheidung gefällt.
Ja, das ist ein spannender Punkt, weil wir vorhin über zentrale, dezentrale und unterschiedliche Kenntnisse ständig gesprochen haben. Jetzt haben wir gerade über Datenstrategie gesprochen. Wie schafft ihr denn diese unterschiedlichen Daten oder Kenntnisstände anzupassen? Weil das Erste, was wir brauchen, ist ja Erkenntnis darüber, wie ist der Wissensstand oder diesen Wissensstand auch anzupassen, also Data Literacy. Das ist eher ein zentraler Punkt, richtig?
Wir tracken jetzt nicht, wer wie auf welchem Stand ist. Das passiert auch ganz organisch mit den Anfragen, die uns erreichen. Ja. Und mein Team gerade, das unterstützt eben Einheiten, die noch nicht so weit sind, die gerade erst beginnen, da mehr zu machen. Und ein erstes Tool, was da halt immer hilft, ist überhaupt in crossfunktionalen Teams zusammen Datenprodukte zu bauen. Und dann bieten wir als Team immer unsere Hilfe an, wenn dort in einem Fachbereich vielleicht schon jemand sitzt, der eine Affinität zu Data Analytics hat oder sagt, auch Frontend-Entwicklung unterstützt ihn, dann befähigen wir ihn auf dem Projektweg. Wir bieten da auch dedizierte Trainings im Team an zu Frontend-Visualisierung, aber auch Spicebug, solche Dinge. Und es kommt aber wirklich auch dann auf den Willen an und auf die Kapazität im Fachbereich.
Und es ist eher aber auch ein Thema, was ihr anstoßt und orchestriert, um zu gewährleisten, dass sowas nicht eigenständig umgesetzt werden muss, sondern sie eure Hilfe erhalten. Weil ich glaube, das ist ja ein Thema, viel diskutiert man ja über dieses Machtgefälle zentral, dezentral, auf was muss man achten. Ich glaube, Data Mesh macht da teilweise jedenfalls, ich glaube, die Extremansichten gehen da immer noch auseinander, aber die meiste eine gute Lösung durch die Demokratie. Und auf der anderen Seite muss man sich aber überlegen, wer kann dann überhaupt das zentral steuern? Und da würdet, und finde ich eigentlich gut, weil das ist ja eher eine Pflicht als ein Recht. Seht ihr es mit als eure Pflicht, die Leute mit zu schulen und sie auf einen gewissen Stand zu bringen und sie dann zu befähigen, viel stärker dezentral zu arbeiten?
Ja, also ich, es wird schon bei ZEISS auch über die IT überwacht, wo welche Infrastruktur genutzt wird. Und ganz klar ist eben Data Mesh das Ziel. Das heißt, darüber wird schon sichergestellt, dass dezentral keine Parallelwelten aufgebaut werden. Und wir versuchen es zumindest sicherzustellen. Und damit trotzdem die Fachbereiche ihre Sachen bekommen und auch ihre Data Analytics Capabilities aufbauen können, wenn sie es möchten. Da unterstützen wir dann durch Trainings, durch Konferenzen. Wir haben auch einen Datathon zum Beispiel, den wir mehrmals im Jahr veranstalten, der auch gerade für die dezentralen Einheiten gedacht ist, wo sie dann aber mit Experten aus unserer Einheit zusammenarbeiten. Beantwortet das so ein bisschen?
Ja, das hilft auch. Das hast du ja vorhin eigentlich schon gesagt, so ein bisschen. Diese Rechten und Pflichten, die mit dem Literacy-Thema kommen, also mit dem Education von vielleicht auch noch fachfremden Leute, die sich mit Data beschäftigen, hilft ja auch, das, was du erzählt hast, also eigene Konferenzen aufzusetzen, Leute mit an die Hand zu nehmen, rauszufinden, wer ist Early Adopter, die sozusagen denen zu helfen, erfolgreich zu werden, weil damit brichst du ja schnell das Eis, auf jeden Fall bei den Leuten, und die tragen es dann vermeintlich auch weiter in die Organisation, die du ja dafür brauchst, zu sagen, hey, wir haben uns aktiv dafür entschieden, dass ihr dezentral alle Sachen machen könnt, die ihr braucht. Hier sind die Werkzeuge, hier ist das Fachwissen und ihr dürft euch weiter selber arbeiten.
Ja, genau. Und das Erste, was man so, wenn man so ein End-to-End Reporting-Prozess anschaut, was man zurückgeben kann an die Fachbereiche, ist eben so das Thema Frontend. Wir entwickeln ein Power BI, und das ist halt tatsächlich etwas, wo wir in jedem Projekt schauen, ob wir das nicht direkt an jemanden aus dem Fachbereich übergeben können, die Implementierung des Dashboards, oder zumindest, wenn das Produkt umgesetzt ist, dass wir die Wartung und die Anpassungen an den Fachbereich übergeben, dass wir ihn während des Projekts so weit schulen, dass er das dann übernehmen kann. Das ist am Ende eine Win-Win-Situation für beide Seiten, weil der Fachbereich halt sehr viel unabhängiger von uns ist, am Ende auch schneller wahrscheinlich Anpassungen vornehmen kann und wir uns dann auf andere Themen konzentrieren können, also neue Themen, die vielleicht mehr dann unsere Data Engineering Skills benötigen.
Ja. Kommen wir so zum nächsten Punkt. Die unabhängig davon, dass man ja Leute schulen muss, baut man ja vielleicht auch kurzfristiger oder schneller auch, muss ja auch extern einstellen. Ich glaube, in unserem Vorgespräch haben wir auch darüber gesprochen, dass dein Team gar nicht so klein ist und auch, glaube ich, dein Team selber nicht nur über einen Standort verteilt ist, sondern ein bisschen größer. Jetzt ist, das heißt, hast du gesagt, ich glaube, 46.000 Mitarbeiter, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, oder über 46.000. Das heißt, das ist ja nicht alles in Deutschland, das ist auch höchstwahrscheinlich international. Wie muss ich mir vorstellen, wie auch so eine, also so ein, ist es eine Hilfe oder eben auch eine Herausforderung, auf der einen Seite international zu sein, auf der anderen Seite eben stark unterwegs zu sein durch eine Verteilung vielleicht auch in Deutschland?
Ja, genau, mein Team, als ich startete, vor 2 Jahren waren wir mit mir 3 Mitarbeitende, jetzt sind wir fast 20. Das heißt, wir sind schon extrem gewachsen in den 2 Jahren und ja. Es geht den meisten Teams bei ZDP so. Also wir haben wirklich einen Hypergrowth hingelegt. Mittlerweile ist mein Team auf die Standorte München, Budapest, Bangalore verteilt, also 3 Standorte. Und ich denke, genau, das ist jedem bewusst, wenn plötzlich so viele Menschen neu miteinander zu tun haben und arbeiten, das stellt erstmal schon Herausforderungen dar. Alle kommen mit verschiedenen Erwartungen an die Arbeitsweise, haben vielleicht verschiedene Erfahrungen, die sie mitbringen. Es kann zu Missverständnissen kommen, genau, zu verfehlten Erwartungen. Genau, also dieses ganze Miteinander, das braucht Zeit. Also das braucht tatsächlich auch Geduld und das sage ich auch meinen Mitarbeitern. 2 Jahre hört sich erstmal lang an, aber ich würde auch jetzt sagen, nach 2 Jahren haben wir tatsächlich ein gutes Team-Setup. Der Fokus ist klar, wir haben uns extrem verändert. Das heißt, es ist wirklich ein sehr dynamisches Umfeld. Genau, und am Ende ist, denke ich, wichtig bei einem Aufbau von so einem Team, dass man wirklich viel Zeit in Austausch investiert, sich kennenlernen, auch wenn möglich in physischen Austausch. Wir versuchen jedes halbe Jahr wirklich einen längeren Teamworkshop zu machen, uns da wirklich aufs Kennenlernen zu konzentrieren. Was bringt jeder mit? Was sind die Erwartungen? Wie kommuniziert jeder? Das ist, kann man sich vorstellen, doch kann sehr unterschiedlich sein, gerade zwischen den indischen und den europäischen Kollegen. Und was ich da auch als sehr hilfreich empfinde, ist wirklich darüber klar zu sprechen, was sind die Erwartungen, weil jeder kommt mit gewissen Annahmen eben in die Firma. Konflikte anzusprechen, da ist natürlich eine Retrospektive ein super Tool, weil das einfach eine Plattform ist, wo man sich äußern kann und auch lösungsorientiert Themen angehen kann. Und Feedback-Kultur ist auch etwas, was wir treiben. Und da auch die Mitarbeiter schulen, wie gibt man denn Feedback, sodass das Gegenüber das auch annehmen kann. Und Chancen, ja, sind klar, wir haben am Ende so viele verschiedene Perspektiven im Team. Bei mir sind 9 Nationalitäten im Team, auch wenn wir nur über 3 Standorte sind, aber wir sind gerade hier in München ultra international. Ja. Wir haben fast 42% Frauenanteil, wir sind auch hinsichtlich Alter sehr heterogen aufgestellt, aber gerade auch, woher die Leute kommen, in welcher mit Startup-Erfahrung, welche mit Konzern, welche, die ganz frisch von der Uni kommen. Und jeder bringt da halt auch zum Beispiel neue Tools mit rein. Alleine so agil zu arbeiten, das ist etwas, was wir zum Beispiel oft zum ersten Mal dann mit den Fachbereichen bei uns oder denen näher bringen. Die kommen von einer Wasserfallplanung und lernen dann von uns das agile Projektmanagement. Genauso lernen wir eher Wasserfallplanung. Und so haben wir am Ende einen Baukasten, aus dem wir schöpfen können und pro Projekt eigentlich den besten Ansatz definieren können.
Ich glaube, das ist eigentlich so ein guter Abschluss, Laura. Wenn wir so ein bisschen die einzige Frage, die ich noch stellen würde, bevor ich dann zu meinen typischen Fragen komme, ist: Jetzt hast du gerade über 2 Jahre gesprochen, von 3 auf 20 international die Herausforderung, Data Mesh wirklich umzusetzen. Ich glaube, es gibt tolle, lange, extrem große Bücher zum Thema Data Mesh. In so einer Folge können wir gar nicht in der ganzen Tiefe die Sachen beschreiben, aber ich glaube, es hat einen guten Überblick gegeben. Was glaubst du oder was sind so die nächsten, wenn ich dich bitten müsste, 3, 5 Jahre nach vorne zu schauen? Was glaubst du, was sind die Themen, die euch jetzt beschäftigen werden?
Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage, Jonas. Ja. Wenn ich die letzten 2 Jahre anschaue, hätte ich auch schon nicht erwartet vor 2 Jahren. Damals waren wir sehr heterogen unterwegs, haben alles das an Themen gemacht, die reinkamen. Jetzt haben wir eine sehr starke Fokussierung. Die in die Zukunft, also ich denke, das Thema Self-BI nimmt natürlich zu. Wir werden immer mehr von dem, was wir heute implementieren, wirklich dezentral in die Fachbereiche geben, dort viel mehr befähigen, selber zu implementieren. Gerade, wie eben auch schon angesprochen, das Thema Frontend-Design. Und wir werden viel mehr, denke ich, fertige Datensets zur Verfügung stellen, die dann unternehmensweit genutzt werden können. Und auch mehr in so eine beratende Rolle reingehen, also wahrscheinlich weniger implementieren, mehr beraten. Das Thema Gen AI beschäftigt uns natürlich auch als Organisation. Auch gerade Gen BI, also wie kann ich eigentlich meine Daten abfragen? Was können wir da entwickeln? Also ich denke, das Thema wird auch immer wichtiger bei uns im Team werden, was auch ultimativ zu dem Self-Service-Gedanken beiträgt.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist auch vor allem in so großen Organisationen kannst du gar nicht sehen, wie schnell der Hebel in eine gewisse Richtung kommt, weil wenn man Data gut aufsetzt und organisiert, gibt's doch schnell das, was man vielleicht im Startup oder Mittelstand kennt, dass wenn man mal eine Struktur stehen hat, das sage ich immer, nach dem ersten oder zweiten guten Leuchtturm, da ist die Anfrage und die Nachfrage, die in die Richtung geht, so groß, dass sie sozusagen erfolgreich umgesetzt wird. Und von daher geht es am Ende nur noch darum, wie kann ich den ganzen Bedarf, der existiert, priorisieren, umsetzen und dann auch in den Erfolg bringen.
Ja, genau.
Die liebe Laura beantwortet jetzt gleich die 2 Fragen, die ich immer stelle. Und dafür nochmal der Hinweis, nutzt die Chance, geht auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Abonniert den Podcast, wenn ihr ihn zum ersten Mal hört und bewertet ihn auch gerne die Folge, beziehungsweise nutzt die Shownotes, wenn ihr nochmal Fragen habt und meldet euch bei uns beiden. Liebe Laura, die 2 Fragen, die ich jedem stelle. Was machst du noch privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du jetzt deinem Data Game geben, das wir jetzt hier gerade besprochen haben?
Ja. Neben Job und Familie bleibt mir aktuell gar nicht so viel Zeit und Energie an jetzt wirklich Datenprojekten zu arbeiten, irgendwas zu scrapen, um dann ein eigenes Datenprojekt zu erarbeiten, so wie vielleicht, wie ich das früher mal gemacht habe. Aber ich nutze natürlich Daten und was mir aktuell total hilft, ist tatsächlich meine Sportperformance, mein Laufen zu tracken. Ich habe während Corona angefangen mit dem Laufen, war da nie groß Fan von, aber genau, während Corona konnte man gar nicht so viel anderes machen. Und dieses Tracking alleine meiner Performance, das hat mich so motiviert, dass ich mich da tatsächlich auch langsam steigern konnte. Ich bin kein Marathonläufer oder so, aber ich habe jetzt neulich die 20 Kilometer geknackt und das hat mich total stolz gemacht.
Cool, ja. Gedanklich würde ich das nie schaffen. Also verfluche ich schon, wenn ich in die Schuhe reingehe, dass ich hoffentlich nur 5 laufen muss.
Ja, und es hat mir auch, also das an dem Tracking ist auch spannend, weil es zeigt mir auch so ein bisschen tagtäglich, warum ich das mache, was ich mache beruflich, weil mich das Bauchgefühl ganz oft täuscht. Ich habe ganz oft den Eindruck nach dem Laufen, boah, da war ich jetzt aber, es hat gar nicht funktioniert, ich war super langsam. Dann gucke ich in die App und sehe, oh, war eigentlich doch eine ziemlich gute Zeit. Also das finde ich total spannend, dass das Bauchgefühl gerade in solchen Themen einem doch trügen kann. Und das ist genau das, was wir eben ja auch versuchen, mit Daten zu vermeiden. Und deine, deine zweite Frage, ja, da ist Kreativität gefragt. Ich habe da jetzt an meine Lieblingsserie gedacht und das sind alles Star Trek-Serien. Ich habe da
sehr schön.
Genau, von Gefällt Captain Kirk über TNG und so weiter geguckt. Und ich ja denke so, Voyager stellt aktuell so ein bisschen meine berufliche Ebene dar. Wir sind in unbekanntem Terrain unterwegs. Es warten überall Abenteuer auf uns. Wir müssen technische Hürden äußern. Es ist sehr dynamisch. Wir wissen, wir kennen grob unsere Richtung, aber auf dem Weg dahin ändert sich doch einiges. Und genau. Und wir haben zwar keine Vulkanier oder Borg im Team, aber wir sind doch als Team sehr, sehr bunt aufgestellt. Und das passt da auch nicht ganz schön zu.
Vielleicht haben wir das ja in 5 Jahren, dass wir dann so divers unterwegs sind.
Mal abwarten, würde mich nicht überraschen.
Vielen, vielen Dank, liebe Laura, für die spannende Folge.
Danke dir, Jonas, hat Spaß gemacht.